Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, meine Frau präsentiert jetzt das Tut Adagé, Maulbeer-Märchenbuch, ihr selbstgeschriebenes Märchen mit selbstgeschriebenen Illustrationen
nach der Kindheit.
Und zur Einstimmung auf diese orientalische Geist.
Tut Adagé Bohoyunja, Tut Yemedim Dohoyunja, Tut Adagé Bohoyunja. Tut yemedim doyunca Yağdı helvete gördüm Danışmadım doyunca Yağdı helvete gördüm Danışmadım doyunca Benim balam kime neyler Benim balam kime neyler Benim balam ay balam Ay körpe balam ay balam Menim balam ay balam Ay körpe balam ay balam Kızıl yüzük lahladı Verdim anam sakladı Kızıl yüzük lahladı Verdim anam sakladı Anama kurban oldum, beni tez adakladı. Anama kurban oldum, benim balam kim neler? Benim balam kime neyler? Benim balam kime neyler? Benim balam ay bağlam, ay körpe balam ay bağlam. Menim balam ay balam Ay körpe balam ay balam Menim balam ay balam Ay körpe balam ay balam
Liebe Gäste, herzlich willkommen. Ganz kurz zu meiner Person. Ich heiße Sonja Isabel Wolf, bin in der Türkei als Kurdin geboren, lebe nun schon seit 50 Jahren in Deutschland. Ich bin Märchenerzählerin, Lehrerin, Illustratorin, Bühnenbildnerin. Inspiriert durch den mongolischen Schriftsteller, der auch hier in Deutschland studiert hat, Galsang Chinak, habe ich vor circa 10 Jahren angefangen, ein Märchen zu schreiben. Im Rahmen eines Workshops im Schatten einer mongolischen Jurte Filzen habe ich damals mit einer Filzerin angefangen, Märchenveranstaltungen zu machen. Nun, nach über 10 Jahren ist jetzt das Märchenbuch »Die mongolische Jurte« endlich erschienen, mit eigenen Illustrationen im Selbstverlag. Es waren die Märchen, die meine Fantasie beflügelten und meinen Wissensdurst, meinen geistigen Hunger stillten. Durch sie erweiterte ich meinen Horizont und ich erwarb von Grund auf eine neue Sprache und meine Deutschkenntnisse können Sie jetzt hören. Denn ich hatte keinerlei Kontakt zur Außenwelt, keine Freunde, die ich hätte besuchen können, durch die ich hätte Deutsch lernen können. Keine Bücher, kein Fernsehen. Nun, was macht ein Kind? Ich habe jedenfalls die Bücher entdeckt. Und in der Grundschule habe ich dann aus der Lehrerbücherei einige Bücher entwendet, muss ich zunächst sagen, um diese dann heimlich zu Hause zu lesen. Es waren die Andersen, die Haufsmärchen, Grimmsmärchen, Bechstein und insbesondere die orientalischen Märchen hatten es mir angetan. Sie gaben mir Hoffnung, dass Ungerechtigkeit gesühnt, dass Kummer getröstet und Leid einmal zu Ende gehen wird. Ich glaubte ganz fest daran. Und so, wie es in den Märchen geschrieben steht, dass alles ein glückliches Ende hat und ein schönes Leben auf mich wartet, habe ich wirklich davon geträumt, dass ich eines Tages vielleicht selber Märchen erzählen werde. Und so wie Sie sehen, ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. So wie im Märchen von Aschenputtel oder Schneewittchen erzählt wird, erlebte ich meine Kindheit und Jugend mit Demütigungen und Leid. Ich beschloss, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und hinauszugehen in die weite Welt. Aus dem schüchternen, unwissenden Mädchen ist heute eine Frau geworden, die sich wie das hässliche Entlein zu einer Schwanenkönigin entwickelt hat. Ich schreibe, erzähle und illustriere Märchen, die meiner eigenen Feder entstammen und ihren Ursprung in meiner Fantasie haben. Und habe auf dieser abenteuerlichen Reise einen Barden getroffen, der meine Erzählkunst durch seinen schönen Gesang und seine edle Ausstrahlung bereichert. Nachdem nun dieses Märchen geschrieben war, wollte ich mir nach so vielen Jahren einen Traum erfüllen und endlich in die Mongolei reisen. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe dort bei den Einwohnern, bei den Ureinwohnern im Grunde der Mongolen gelebt, und zwar in einer Jurte. Das Wort Jurte kommt aus dem Turkmenischen und bedeutet so viel wie Heimat oder Zuhause. Das heißt also, sie nehmen überall hin ihr Zuhause mit. Dort, wo sie ihre Jurte aufschlagen, dort ist auch ihr Heim, ihr Zuhause. Und es hängt davon ab, wie die Weiden dort sind. Und wenn die Tiere nichts mehr zu futtern haben, dann packen sie ihre Jurte wieder ein, ihr Zuhause, ihr Heim, und wandern zu den nächsten Weidegründen. Auf dieser Reise durfte ich noch einmal erleben, wie die Menschen dort, die Einwohner dort ursprünglich leben. Sie haben zwar Technik mit in ihre Jurten geholt, überall sieht man einen Fernseher, sieht man die Handys in ihren Händen, aber eigentlich sind sie noch so tief verwurzelt mit ihren Ursprüngen. Sie sind ein Nomadenvolk. Und überall, wo sie sesshaft geworden sind, wo ihre Häuser stehen, sieht man tatsächlich überall noch in ihren Gärten die Jurten stehen. Davon können sie sich nicht ohne weiteres trennen. Es ist ein Teil ihrer Identität. Und wir wurden als Gast in diesen Jurten bewirtet und wir mussten auch, es gab nichts anderes zu essen, das essen, was bei uns sagt man, was der Gast, Gottes Gast eben in dieser Jurte vorfindet. So wurden wir von dem Gastgeber selbst freundlich begrüßt, sehr distanziert und zurückhaltend. Und ich habe hautnah mit ansehen dürfen, wie dort die Speise zubereitet wird. Der Gastgeber ging in den Stall, holte tatsächlich einen großen schwarzen Stein, putzte diesen gerade so, legte es in den heißen Ofen inmitten der Jurte und einige Zeit später wurde dann auf diesem Ofen ein großes Gefäß, ein Topf aufgestellt und der erhitzte Stein auf dem Ofen wurde in diesen Topf hineingelegt. Darauf kam dann ein klein wenig Gemüse nur, weil ich den Wunsch danach hatte, die Reiseleiterin hatte es ermöglicht. Ansonsten gab es morgens, mittags, abends überwiegend Fleischgerichte. In allen möglichen Variationen, in Teigtaschen, mit etwas Nudeln, aber immer nur Fleisch. Nun, dieser Stein, den ich ja vorher dort im Stall gesehen hatte, noch mit etwas Kot dran, der war zwar provisorisch etwas sauber gemacht, aber er wurde mit in das Essen hineingelegt. Aus Höflichkeit habe ich natürlich mitgegessen und muss sagen, es war sehr schmackhaft. Ich hatte Hunger und war froh, dass ich nicht selber in dieser Steppe fürs Essen sorgen musste. Nun, die Reise dauerte 14 Tage. Ich bekam einen Eindruck vom Leben der Nomaden dort und es erinnerte mich eigentlich an meine Ahnen. Die Kurden waren ursprünglich auch ein Nomadenvolk. Sie sind auch von Weideland zu Weideland gezogen und hatten behelfsmäßig auch ihre Zelte. Die Mongolen dagegen haben das so wunderbar kreiert mittlerweile, dass diese Jurte ein Rundzelt ist, man dort mit der ganzen Familie leben kann. Sie haben hochwertig geschnitzte, bemalte Möbel darin stehen und es ist schon ein Erlebnis, dort zu übernachten. Und auf meinen Wunsch hin hat die Reiseleiterin es ermöglicht, dass dort eine mongolische Musiktruppe aufgetreten ist und ich hatte das Gefühl, es ist wirklich ein Traum, der in Erfüllung geht und ich bin in einem Märchen. Sie kamen tatsächlich in ihren ursprünglichen Kostümen, so wie sie auch sonst auftraten, und zwei Musikanten spielten die mongolische Pferdekopfgeige und der andere sang dazu und es war ein abenteuerliches Erlebnis für mich. Einige Tage später machten wir einen Ausflug in die Hauptstadt. Das war so vorgesehen auf dieser Reise. Und dort kam ich in eine große Menschenmenge und ließ mir von der Reiseleiterin erklären, was es damit auf sich hat. Die Urenkelin des Gründers der Volksrepublik der Mongolei hatte eine Frauenpartei gegründet und machte dort Werbung für diese Partei. Als erste Frau in der Geschichte der Mongolei hatte sie eine Frauenpartei gegründet und ich traf sie, habe dann natürlich auch ein Foto mit ihr gemacht und ihr unter anderem einige Exemplare meines Märchenbuches dort gehalten, als Erinnerung für sie auch, dass sie mir einer Kurdin begegnet war, die in Deutschland aufgewachsen ein Märchenbuch über die Mongolei geschrieben hatte. Das fand ich sehr spannend, sehr interessant und ich versuche über die Märchen den Kindern auch eine Welt zu vermitteln und den Kindern das Lesen nahezubringen. Denn alles, was ich gelesen habe, hat meine Fantasie so sehr beflügelt, dass ich darüber auch jetzt schreiben kann, berichten und erzählen kann. Und erst durch den Gedanken, den wir fassen und durch die Gedanken, die wir von außen mitbekommen, ob das ein Buch ist, eine Geschichte ist, die wir vorgelesen bekommen, das trägt dazu bei, dass Sprachbildung stattfindet, dass ich eine Fremdsprache lernen kann und ich bin ein lebendes Beispiel dafür und wir treten gemeinsam an Schulen, Kindergärten auf, vor 2 Wochen noch im Rahmen einer Märchenwoche haben wir den Auftakt gemacht und es war für Kinder, heute ist es noch im digitalen Zeitalter von Handy, Fernsehen und alle anderen Möglichkeiten, fasziniert es uns beide immer wieder zu sehen, dass nicht nur die Kinder, sondern die Erwachsenen, die auch noch irgendwo Kind sind, hoffe ich, sich davon angesprochen fühlen. Und dass unser Märchenerzählen dazu beiträgt, dass Völkerverständigung stattfindet. Denn wir kommen verkleidet, orientalisch. Das mag erstmal ein bisschen an Karneval erinnern oder nur im Rahmen dieser Märchenerzählungen. Aber es geht darüber hinaus. Wir möchten das auch leben und weitertragen. Wir haben also erlebt, dass Kinder, die keine Viertelstunde ruhig sitzen können, 50 Minuten lang aufmerksam und ganz begeistert zugehört haben. Und damit haben wir unser Ziel erreicht. Und darüber freue ich mich ganz besonders. Nun, zum Abschluss, ich hoffe, es ist noch ein bisschen Zeit, lese ich aus dem Märchenbuch, was sehr reich illustriert ist. Einige der Originalillustrationen können Sie an unserem Stand auch bewundern und vielleicht auch erwerben. Eines Nachts saß er wieder am See, spielte so lange Flöte und sang betrübt seine Lieder, bis er sich erschöpft und müde in die Höhle zurückziehen wollte. Da entdeckte er hinter sich einen Baum, der ihm seltsam vorkam, weil er ihn bisher noch nicht bemerkt hatte. Der Baum schien eigenartig von innen her zu leuchten, so dass Genghis so lange um ihn herumging, bis er einen Spalt entdeckte. Neugierig spähte er in den Baum hinein und entdeckte Stufen, die in den Baumstamm hinunterführten. Hier drin war es heller als draußen in der Dunkelheit. Unten angekommen, sah Genghis überrascht auf die Wände, die mit vielen leuchtenden Steinen übersät waren. Hinter einem glänzenden, lilafarbenen Stein kam eine kleine, runzlige Gestalt hervor und begrüßte Genghis freundlich. Er verneigte sich und sprach: In der für viele Menschen unsichtbaren Welt der Geister heiße ich Bartan, der Hüter des Baumes. Nur für diejenigen ist dieser Baum sichtbar, die ihn in der Seele tief berührt haben. Und du hast es mit deinem Flötenspiel geschafft, dass sich dir dieser Baum zeigt und sich für deine Wünsche öffnet. Die Menschen haben vergessen, dass sie einst Teil dieser geistigen Welt waren und sich alles erschaffen konnten, wonach sich ihr Herz sehnte. Sie haben sich aber für das Materielle entschieden und den Zugang zu unserer Welt verloren. Nur ganz wenigen gelingt es, zu uns vorzudringen. Es ist möglich, durch Meditation, durch Träumen, durch Musik und alle Arten von Kunst, wodurch sich der Mensch selbst vergisst und seine Seele sprechen lässt. Durch dein Flötenspiel hast du das Herz von Loredan erreicht, aber den Vater wirst du nicht ändern können, da er sich freiwillig entschieden hat, der Macht und dem Materiellen zu dienen. Das Lied von Genghis für Loredan. Loredan, mein hübsches Mädchen auf dieser Welt. Der Khan, dein Vater, will ein besonderes Zelt. Wo soll ich hernehmen die Wolle, den Filz und es in Eile errichten wie ein Blitz? Wer ist bereit, nach Stricken und Weidenruten zu schauen? Wer ist so geschickt, es aufzubauen? Und wenn sich dieses Zelt basteln ließe, auch wenn es eine Unmöglichkeit hieße, wo stellen wir es dann hin? Ohne eigenen Platz hat es doch keinen Sinn. Angenommen, wir finden das nötige Geld. Du bewohnst, meine Liebste, endlich das Zelt. Was sagen wir den Leuten überhaupt? Wer ist des Zeltes Oberhaupt? Ist es dein Vater, der Khan? Das wäre ungerecht gegenüber dem Clan. Es ist unmöglich, dir ein solches Zelt zu schenken. Ich will alles vergessen und nicht mehr daran denken. So bekommst du dafür ein Lied von mir. Darin meine ganze Liebe gebe ich dir. Wie dieses Zelt mit allem daran, nimm es und bewohn es fortan. Zum Abschluss dann noch ein aserbaidschanisches Lied.
Das Lied heißt Sene de Galmas. Du bist nicht gekommen. Ich denke an die schönen Zeiten mit dir, aber leider Gottes, mein Herz sehnt sich, aber du bist nicht gekommen. Gönlim sehenin, ehetzirin, gelbim sehenin dir yar, gelbim sehenin dir. In safele hoş sözle, meni geldin dir yar, meni geldin dir. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Valla ay kız, bu güzellik senede kalmaz. Yalgızam yalgız, yalgızam yalgız. Gelmeni mühnete oda, sağlahan vefasız. Yalgızam yalgız, yalgızam yalgız. Gelmeni mühnete oda, sağlahan vefasız. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Valla ay kız, bu güzellik senede kalmaz. La da da da, la da da da, la da da da, da 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 da, la da da da, la da da da, da da da. Dağlar başı dumandır, yine dumandır yar, mene yamandır. Ayrılığın ölümden, mene yamandır yar, mene yamandır. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Valla ay kız, bu güzellik senede kalmaz. Yalgızam yalgız, yalgızam yalgız. Gelmeni mühnete oda, sağlahan vefasız. Yalgızam yalgız, yalgızam yalgız. Gelmeni mühnete oda, sağlahan vefasız. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Valla ay kız, bu güzellik senede kalmaz. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Valla ay kız, bu güzellik senede kalmaz.
Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, fürs aufmerksame Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und vor allem Kraft, dass Sie den Tag heute noch gut überstehen und auch gut nach Hause kommen, einen guten Heimweg und alles Liebe, alles Gute. Danke, teşekkürler.
Kann. Geht das noch ein bisschen niedriger? Das ist ein Mikro, meine ich. Das Mikro, weil da muss ich so hoch. Geht das ein bisschen? Ja. Ein bisschen mehr auf meinen Mund. Ach so. Hallo. Ich probier's mal. Ja, so. Halt, warte mal. So, vielleicht. Lass uns erstmal gucken hier. So, der Saal ist voll, die Stimmung gut. Stelle ich mich vor, kurz, Thorsten Breuß ist mein Name, ich bin Journalist seit 30 Jahren. Habe angefangen als Reporter für die Tageszeitung, war Spiegel-Spezialreporter, Stern-Redakteur und war dann 10 Jahre in Australien. Und das ist die Geschichte, die ich aufgeschrieben habe, von Dresden nach Australien. Und das Motto der Geschichte oder mit dem Gedanken, mit dem ich die aufgeschrieben habe, ist Weltgeschichte trifft Liebesgeschichte. Da habe ich in Australien mich hingesetzt und habe das aufgeschrieben als ewige Erinnerung sozusagen an die geteilten Zeiten, die wir hier alle erlebt haben. Die Weltgeschichte, die viele von uns miterlebt haben und Liebesgeschichte hoffe ich auch, dass viele hier eine Liebesgeschichte in ihrem Leben hatten und hoffentlich noch haben. Und geschrieben habe ich das eigentlich als ewige Erinnerung an die Zeiten, in denen wir groß geworden sind und wie es darin aussah. Damit geht das Buch los. Ich bin gerade 10 Jahre und fahre alleine, zum ersten Mal alleine zu meiner Oma. Ich wohne damals in Dresden und Ferien bei der Oma waren immer das Beste eigentlich, was mir passieren konnte. Ich soll im Sommer 73 ganz alleine fahren. Da muss ich ja gucken, ob das hier geht, sozusagen. Also, ich fahre zum ersten Mal alleine. Ich meine ganz alleine, mit 10 Jahren. Ne? Fahr ich los von Dresden. Ja. Nach dem Motto, das schon damals galt, Reisen bildet. Und je eher man damit anfängt, umso besser ist es. Ja. Außerdem wohnt meine Oma nicht auf einem anderen Kontinent. Nicht mal in einem anderen Land. Sie wohnt in Deutschland, so wie ich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.